Weggesuchtet. Der Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust bei Radio Hamburg.
Ihr seid wieder in der Weggesuchtet Lounge zu Gast und ihr seid hier genau richtig. Macht es euch gemütlich. Ich bin für euch da.
Ja, und ich auch. Bettina, hallo. Und wir haben wieder richtig viel auf dem Zettel. Wir haben eine Menge mit euch vor. Die wichtigsten Serienstarts der Woche natürlich. Und wir haben sogar mit einem Oscar-Preisträger gesprochen.
Oscar-Preisträger, hört sich toll an, ne?
Ja, finde ich auch.
Mehr dazu mehr. Und wir haben eine neue, ehrgeizige Mission. Auch dazu später mehr. Und wir schenken euch auch diesmal wieder was. Ich mache es so ein bisschen geheimnisvoll. Es ist etwas, das Jim Carrey signiert hat. Aber was ist es, das verraten wir euch später.
Vielleicht kann man sich schon denken.
Ja, weiß ich nicht. Dazu später mehr und ihr habt uns geschrieben.
Darüber haben wir uns richtig, richtig gefreut. Super,
ja,
danke.
Ihr habt sehr nette Sachen geschrieben und das sind Sachen, die uns wirklich und echt anspornen und inspirieren. Herzlichen Dank. Benjamin hat unter anderem geschrieben und er wollte wissen, warum sprecht ihr nicht auch mal über die Serie Navy CIS? Gute Frage, ne?
Gute Idee, das machen wir auch.
Ja, hätten wir schon längst mal machen können. Das holen wir auf jeden Fall nach. Thomas hat uns via Instagram eine ganz tolle Nachricht geschrieben, die ich leider erst viel zu spät gefunden habe. Entschuldige, lieber Thomas. Die war bei mir unter Anfragen irgendwie versteckt. Ich kannte diese Rubrik gar nicht. Instagram, eine Welt voller Mysterien. Und Thomas wünscht sich ein, ihr werdet es nicht glauben. Einige werden sich freuen, andere werden sagen, Thomas wünscht sich ein Vikings-Spezial.
Ja, das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Finde ich super, Thomas. Klasse. Und wir haben jetzt aufgrund dieser Nachricht von Thomas einen ganz verwegenen Plan, aber dazu später mehr.
Ja, Thomas hat uns inspiriert. Tim Gaffron hat geschrieben, er hat sich die Folge vergangene Woche mit einem guten Glas Rotwein angehört, wenn das mal nicht eine ganze Flasche war.
Passt zu Tim, ne?
Aber er hat instinktiv verstanden, genau so sollte man sich Weggesuchtet anhören. Also so ganz entspannt. Natürlich nur, wenn ihr volljährig seid, ne? Sonst trinkt ihr bitte ein Glas Milch.
Oder Limonade, das geht ja auch. Und wir haben auch gesagt, liebe Schauspielerinnen und Schauspieler, wir können ja gerade nicht zu euch kommen.
Ja, oder wir ihr zu uns. Und deswegen schickt uns doch einfach bitte gerne Voicemails. Wir wollen nämlich wissen, was macht ihr gerade? Wie geht es euch? Was sind vor allen Dingen eure Serientipps? Und als allererster hat für diese Woche ein Mann gevoicemailt, den wir schon sehr lange kennen und den wir auch sehr schätzen.
Hallo ihr Lieben, hier ist Jürgen Vogel. Also normalerweise wäre ich jetzt mitten in Dreharbeiten, aber gut. Es gibt halt eine Zwangspause, das ist auch völlig in Ordnung. Ich vertreibe mir die Zeit ein bisschen damit, dass ich so Sport mache. Jetzt gerade momentan liege ich auf dem Boden und versuche mich zu dehnen. Sehr, sehr schmerzhaft. Und das andere, was ich noch sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich Serien gucke und filme. Ich freue mich jetzt auf die neue Staffel von Westworld 3, also die dritte Staffel sozusagen. Die läuft auf Amazon Prime, glaube ich. Doch, da läuft sie. Und Netflix gucke ich gerade die dritte Staffel auch von Ozark. Das finde ich auch eine super coole Serie, die ich wirklich sehr, sehr gerne gucke. Und da freue ich mich eigentlich jeden Abend, wenn mal Zeit ist, das anzumachen und zu gucken.
Guter Typ, ich mag den wahnsinnig gern. Das Lustige war, das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, vom Abaton-Kino in Hamburg getroffen und da haben wir so richtig so ein bisschen geknuddelt. Ne?
Das war so Kuschelstimmung, aber er ist auch ein wirklich netter, mit dem kann man ja auch mal kuscheln. Wir machen jetzt aber erstmal weiter mit den neuen Serienstarts. Was geht zum Beispiel bei Netflix? Und da läuft ab 10. April eine neue Sitcom, die heißt Bruce Brothers.
Also nicht Blues Brothers, sondern...
Ja, man könnte denken, hört sich so an. Nein, Bruce kommt von Braun, also Bierbraun. Brüder sind ja oft Rivalen, das ist auch in diesem Fall so. Es geht um zwei Brüder, die zusammen eine Brauerei managen müssen. Und beide sind so verschieden, dass das zu Chaos führt. Und da sehen wir jetzt mal kurz rein.
Usually, two opposites complete each other. You two don't even make a normal person.
Which one of you is in charge?
I am.
Family business.
I could hug you right now.
Nothing like watching two betas fight.
I'm gonna digitally remove their clothes and sell this in Japan.
Oh my god.
I'm trying to drink through both holes at the same time.
Like a beer festival human centipede?
Yeah, ein menschlicher Tausendfüßler.
Der Humor funktioniert nur bedingt, ist manchmal auch ziemlich deftig. Auf Netflix heißt es sogar anzüglich.
Ja, das würde mich ja sogar noch eher reizen. Ist das jetzt als Abschreckung gemeint oder soll man sich da gucken? Außerdem, wer sagt eigentlich noch anzüglich?
Ja, das ist so ein bisschen antiquiert. Das
hat meine Großmutter gesagt, glaube ich.
Ja, zur Helge hätte das gepasst. So, die zwei Brüder in Bruce Brothers werden gespielt von Alan Eisenberg. Den kennt man aus Orange is the New Black und My Castle. Den kennt man aus Clipped.
Ja, und Showrunner ist Greg Sheffer, der unter anderem die Serie gemacht hat, ganz schön schwanger.
Genau.
Also um es jetzt nochmal so auf den Punkt zu bringen, Bettina, du warst nicht so wirklich begeistert.
Meine Lieblingsserie wird das nicht im Bereich Sitcom, aber wenn man einfach mal Lust hat, so ein bisschen abzutauchen und auch nicht so auf so einem ganz hohen Niveau so ein bisschen
rumzukickern.
Ja, genau, dann passt das schon. Bruce Brothers auf Netflix ab 10. April, Staffel 1.
Was passiert diese Woche bei Sky? Da läuft seit dem 7. Mai eine Serie, die sehr vielversprechend eigentlich Queens of Mystery heißt. Es hört sich, könnte fast so eine Horror- oder Fantasy-Serie sein, ist es aber gar nicht, weil dahinter verbirgt sich eine britische Crime-Comedy-Serie, an der Miss Marple definitiv ihre Freude gehabt hätte, wahrscheinlich auch die Queen. Im Mittelpunkt stehen drei Schwestern und die heißen Beth, Cat und Jane Stone und lustigerweise sind alle drei Krimi-Autorinnen mit blühender Fantasie und ihr könnt es euch vorstellen, die wittern also überall Verbrechen, suchen natürlich auch immer neuen Stoff für ihre Romane und dann haben sie noch eine Nichte, die heißt Mattie und die ist witzigerweise gerade zur Kriminalbeamtin befördert worden. Also die ist wirklich in Action. Ne? Also und gemeinsam mit ihrer Nichte versuchen die vier dann eine komplizierte Serie von Mordfällen zu lösen. Das ist very British, so ein bisschen schrullig und Inspector Barnaby-mäßig, aber etwas flotter auf jeden Fall.
Flotter ist jetzt aber auch antiquiert.
Flotter. Die Hauptdarstellerinnen sind wirklich lustig und für alle, die diese Art von Serien lieben, ist das sehr entspannend. So wie so ein kleiner Urlaub mit ein bisschen Verbrechen in Großbritannien und es wird auch garantiert nie zu spannend. Also Queens of Mystery jetzt neu auf Sky.
Und bevor wir jetzt mit den Serienstarts der Woche weitermachen, haben wir noch eine Voicemail bekommen und zwar von Lea van Acken.
Ja, Lea van Acken, die kennt ihr unter anderem aus Fuck You Goethe 3, aus der Serie Dark. Dann hat sie in Bibi und Tina hat sie mitgemacht, in Ostwind. Aber vor allen Dingen hat sie auch die Hauptrolle gespielt in Das Tagebuch der Anne Frank.
Hallo lieber Christian, hier ist die Lea. Also eigentlich sollte ich gerade in Marokko vor der Kamera stehen für ein ZDF-Projekt, Zielfahnde heißt das. Und der Dreh wurde dann aber letzten Endes vor 2 Wochen in Marokko abgebrochen. Wir sind dann zum Glück noch, obwohl das Land schon von einem auf den anderen Tag irgendwie fast alle Flüge gecancelt wurden, sind wir trotzdem noch wieder nach Hause gekommen. Deswegen sitze ich jetzt gerade wieder bei meinen Eltern Schleswig-Holstein auf dem Land. Und schaue natürlich so viele Filme wie möglich und Serien, weil ich so neben allem, was man natürlich sonst noch so zur persönlichen Weiterentwicklung ganz individuell machen kann, das natürlich auch direkt mit meinem Beruf zu tun hat und ich immer eine riesige Liste habe von Filmen, die ich gerne sehen würde und jetzt irgendwie mal die Zeit dafür habe. Und es gibt ein paar Tipps von Filmen, die ich jetzt vor kurzem gesehen habe oder auch schon ein bisschen länger her, die ich gern den Zuhörern ans Herz legen würde. Und zwar wäre das einmal Vicky Cristina Barcelona mit einem wunderbaren Javier Bardem, Rebecca Hall, Scarlett Johansson und Penelope Cruz. Also wirklich ein super Cast und es geht so ein bisschen um so eine, ja, verstrickte Liebeslust, Lebens-Amofu-Geschichte und es ist einfach wahnsinnig toll gespielt. Der Film macht echt Spaß. Dann auch noch so ein bisschen in dem Genre Beziehung und Drama wäre Marriage Story, der ja noch relativ neu auf Netflix ist, den ich auch sehr genossen habe zu gucken, wieder mit Scarlett Johansson. Und, oh Gott, wie heißt er denn nochmal? Mist, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Aber auch wahnsinnig toll gespielt, hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Eyes Wide Shut ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Wieder eine Liebesdrama-Geschichte von Stanley Kubrick. In dem Rutsch würde ich dann vielleicht auch noch empfehlen, Lolita zu gucken, wer ihn noch nicht gesehen hat. Auch wahnsinnig toll geschrieben und die junge Dame und wie sie manipuliert, ist sehr interessant zu sehen. Und ein Film, den ich auch erst letztens gesehen habe, der ja damals auf der Berlinale auch Premiere hatte, war Night of Cups von Terrence Malick. Und ich weiß nicht, was das mit mir und diesem Film war, aber der hat mich so inspiriert und ich war irgendwie so in diesem Sog, weil die Kameraeinstellung und ja, alles einfach so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre hatte. Und das wären jetzt so die Filmempfehlungen, die ich hätte. Und ansonsten fange ich gerade an, Ozark auf Netflix zu sehen, weil sie mir auch empfohlen wurde und find sie bisher auch wahnsinnig gut. Ganz, ganz grandiose Schauspieler, toll geschrieben. Es ist total ehrlich und direkt. Es ist irgendwie dramatisch, aber hat trotzdem, macht es einfach Spaß zu gucken und hat ganz, ganz viel Witz. Also davon bin ich auch sehr überzeugt. Ja, dann mal viel Spaß in der Quarantäne.
Danke, liebe Lea. Und jetzt geht's weiter mit den Starts. Ebenfalls auf Sky seit dem 7. April läuft die erste Staffel der Serie Avenue 5.
Ja, lief vorher schon im Original, ne?
Genau, jetzt läuft die eben auf Deutsch. Ist eine HBO-Produktion, was ja immer für eine gewisse Qualität steht. Das Genre hier Science-Fiction-Comedy. Und mit dabei ist Dr. House Hugh Laurie. Der spielt einen Kapitän auf einem Raumschiff voller Touristen, die er durchs All schippern soll. Das ist nämlich die neue Destination, die sich ein Reisebüro ausgedacht hat, dass die Touristen sich im All tummeln. Doch dieser Weltraumausflug, der läuft gründlich schief.
So ein bisschen wie Traumschiff, also als Science Fiction.
Genau. Erfinder der Sci-Fi-Comedy Avenue 5 ist Armando Annucci und der steckte ja auch hinter der preisgekrönten Comedy-Serie Veep, die Vizepräsidentin.
Ja, Veep fand ich ja immer sehr wechselhaft. Also ich habe einige Folgen, also einige Episoden fand ich aber toll und andere fand ich eher schwach.
Ging mir anders. Ich habe Veep wahnsinnig gern gesehen, würde ich mir glatt nochmal angucken. Auf einem sehr hohen Niveau diese Serie Veep, da kann Avenue 5 nicht anschließen.
Ja, da haben wir mehr erwartet auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Und da wir gerade auf Sky sind, bleiben wir auch bei Sky. Da läuft nämlich seit dem 8. April auch eine erste Staffel und zwar von einer Serie, die 911 Lone Star heißt und das ist ein sogenanntes Spin-off der US-Feuerwehrserie 911 mit Rob Lowe, der Ex-Teenie-Liebling, Ex-Sex-Symbol, hatte mal eine ganz große Zeit, war mal ein Weltstar.
Ja, der sah ja auch richtig super aus, als der jung war.
Ja, ich habe den. Das Witzige ist, ich habe ihn mal interviewt. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich an das Interview erinnern, aber nicht mehr an den Film. Und der erzählt auch also die super Anekdoten aus der Zeit, also alles, was du hören willst. Groupies, wie Mädchen versucht haben, in sein Zimmer reinzukommen, seine Abenteuer. Er hatte dann auch irgendwie Drogenprobleme.
Es war das volle Programm.
Das volle Programm, was man eben so macht. So, und wo endet das jetzt? Also wo schließt sich der Kreis mit der Feuerwehrmann-Serie 911, Rob Lowe? Und an seiner Seite auch eine Frau, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben, Liv Tyler, haben wir auch länger nichts mehr gehört, die ja mit den Herr-der-Ringe-Filmen ganz viel Erfolg hatte. Aber dann irgendwie ging es bei ihr auch nicht so richtig weiter. Es geht um einen hochdekorierten Captain der Feuerwehr von Manhattan mit dem schönen Namen, man hätte ihn sich nicht besser ausdenken können, Owen Strand. Und der muss nach Austin, Texas, um da eine neue Feuerwehr/Polizei/Ambulanztruppe aufzubauen. Und Owen Strand war bei den Einsätzen von 9/11 dabei und hat mit den Folgen zu kämpfen, ist also so ein bisschen traumatisiert, hat auch noch mit anderen Folgeschäden zu kämpfen. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Und es geht eben darum, wie er diese neue Truppe aufbaut, wie sich diese völlig unterschiedlichen Charaktere dann zusammenraufen, um bei sehr gefährlichen, lebensgefährlichen Einsätzen dann doch Erfolg zu haben. Das ist sehr US-amerikanisch, allein schon das Licht, das ist ganz komisch. Es gibt so manche US-Serien, die so ein bisschen so im trashigeren Bereich angesetzt sind, die so ein bestimmtes komisches Licht haben, ganz eigenartig.
Ich mag das ja manchmal ganz gern. Das ist so künstlich dann, man weiß gleich, das ist nicht so real. Nee, das ist so wunderbar künstlich, das mag ich manchmal.
So CSI Miami-mäßig so.
Ja, genau.
Und das Interessante ist aber, dass zu den Showrunnern der Serie, zu den Produzenten, American Horror Story-Macher Ryan Murphy gehört. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Pose hat er ja auch gemacht. Und wir haben gerade, wir dürfen noch nicht drüber sprechen, nämlich Ryan Murphys neue Serie gerade gesehen, die Hollywood heißt. Aber da ist noch
freue ich mich aber schon sehr drauf, wenn wir drüber sprechen dürfen.
Ja, noch ist Embargo ist drauf. Wir dürfen also vor Ende April nicht darüber sprechen. Ja, Ryan Murphy kann auch Feuerwehrleute-Serien, also erstaunlich. Und er zeigt, dass er eine enorme Bandbreite hat. Also er kann jedes Genre perfekt bedienen, auch wenn das jetzt nicht so mein Genre ist. Aber wenn man sich für dieses Thema interessiert.
Echte Multifunktionswaffe.
Ja, ist er das Schweizer Offiziersmesser unter den Produzenten, den Serienproduzenten in Hollywood. Man kann da immer noch irgendwo eine kleine Funktion, eine Pinzette herauspulen bei ihm. Und auch das hier ist ihm, also Genre immanent, wie es so schön heißt, also in den Regeln des Genres auf jeden Fall gelungen.
Und wir haben noch eine Voicemail bekommen von Ludwig Trepte. Den kennt ihr zum Beispiel aus 4Blogs oder aktuell aus Unsere wunderbaren Jahre.
Hi, liebe Podcast-Hörer. Hi, Christian. Hier ist Ludwig Trepte. Ich grüße euch. Und ja, eigentlich sollten wir aufgrund der Vielzahl toller Filme, die hätten starten sollen, im Kino sein. Aber aufgrund der Umstände geht das natürlich leider nicht. Und wie nutzt man da die Zwangspause? Also Ich nutze sie, indem ich mir gerade gemeinsam mit der Familie, aber auch alleine auf Disney Plus viele Animationsfilme ansehe. Und was war dabei? Star Wars war dabei. Seit langem nicht gesehen. Auch E.T., aber richtig geile Highlights. Sicherlich ist das kein Kinoerlebnis mit großer Leinwand, fettem Sound und Popcorn. Aber das ist auch gut so, denn die Gesundheit unserer Gesellschaft geht da einfach vor. Und deswegen hier noch ein paar Filmtipps von mir für euch während der Isolationszeit und dann gerne bitte auch wieder Kino, denn wie wir alle wissen, ist das Erlebnis ein anderes. Ey, haltet durch, liebe Grüße und bis bald, euer Ludwig. Hier die Tipps: Dogville, In the Mood for Love, E.T., Happy Go Lucky, Dunkirk, A Beautiful Day, Leon, der Profi. Habt Spaß und bis bald.
Ich finde das ja echt schön, dass sich so viele Schauspielerinnen und Schauspieler melden. Als wir gefragt haben, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut klappt.
Ja, super. Finde ich ganz, ganz klasse.
Ja, es wärmt uns auf jeden Fall das Herz. Und apropos, wärmt uns das Herz, Bettina?
Ab 10. April können wir bei Amazon Prime noch einmal Rocketman sehen, das ultimative Musikbiopic über Elton John, sein spektakulärer Aufstieg, aber auch seine tiefen Abstürze infolge von Drogen und Alkoholsucht. Mir hat das ja noch besser gefallen als Bohemian Rhapsody über Freddie Mercury, denn das Biopic fand ich zu brav und zu glatt gebügelt.
Ging mir genauso. Und komischerweise, oder beziehungsweise es spricht ja für den Film, weil ich eigentlich mehr Queen-Fan bin als Elton-John-Film, fand ich trotzdem den Elton-John-Film besser.
Ging mir genauso. Und in der Hauptrolle Taron Egerton hat das auch super gemacht als Elton John.
Und auch bei Amazon startet am 10. April die 5. Staffel einer Serie, die sehr beliebt ist und von der ich vorher noch gar nicht so wahnsinnig viel wusste. Es ist so eine Special-Interest-Geschichte, Sport-Doku-Reihe, die All or Nothing heißt. Und in der 5. Staffel geht es um die Philadelphia Eagles. Also das ist so eine Serie, in der in jeder Saison so ein Football-Team, also ein NFL-Team begleitet wird. Hinter die Kulissen des Football-Zirkus, also die Kamera begleitet die Mannschaft in die Umkleidekabinen. Naja, kennt man ja alles, ne? Die Seitenlinien, aber man sieht die Spieler auch außerhalb des Spielfelds. In der 1. Staffel ging es damals um die Arizona Cardinals. Und jetzt in Staffel 5 sind wir eben bei den Philadelphia Eagles angekommen. Es gab auch schon Spin-offs der Serie, da ging es unter anderem um Manchester City, also für alle, die sich vielleicht nicht so sehr für Football interessieren, sondern mehr für Fußball. Aber wir schauen mal kurz in den Trailer rein.
Ready for the curtain call, last camera action. You have to be able to work as a family. You have to nurture it every single day. You win a game or two, all they write is Super Bowl bound. You lose a game or two,
it's caught, then it's fumbled.
All they write is terrible. But the best culture wins.
Also das ist so gut gemacht, dass selbst Leute, die sich überhaupt nicht für Football interessieren, danach schon Football-Fans sind beinahe.
Genau, finde ich ja auch, wenn sowas richtig gut gemacht ist, dann kann sowas ganz spannend sein und das macht Spaß. Dann.
Ich habe ja mal Football gespielt.
Ach, wusste ich gar nicht. Was hast du denn gespielt? Welche Position?
Ich muss ja auch noch so kleine Geheimnisse haben. Ich war Quarterback tatsächlich.
Ja, von der Größe kommt es ja hin.
Ja, bei den Hamburg Vikings.
Okay, und warum hast du aufgehört?
Das Team gibt es schon lange nicht mehr. Es ist letztendlich...
Ich bin voll im Interview hier drin.
Ja, genau. Es ist total... Ich fand das Spiel, also Training mochte ich immer gerne und es macht auch Spaß zu trainieren, aber das Spiel selber ist schon sehr hart und es gibt ja nicht umsonst viele Footballspieler mit Gehirnschäden.
Okay. Naja gut, das ist glaube ich bei dir jetzt nicht so der Fall.
Ich will jetzt nicht abstreiten, dass ich den vielleicht doch schon habe. Aber
hast rechtzeitig aufgehört.
Ja. All or Nothing, Philadelphia Eagles ab 10. April auch bei Amazon Prime. Und jetzt machen wir einen sehr großen Sprung, einen sehr weiten Spagat. Wir gehen nämlich in die ARD-Mediathek und da steht jetzt seit neuestem die Miniserie Der Überläufer, die Verfilmung des Romans des gleichnamigen von Siegfried Lenz. Es geht um einen deutschen Soldaten, der in den letzten Wochen und Monaten des Zweiten Weltkriegs in so einem komischen Kommando, in einem eigentlich völlig sinnlosen Kommando, in einem polnischen Sumpf über Sinn und Unsinn des Krieges nachdenkt, da auch in sehr extreme Situationen natürlich kommt. Die Hauptrolle spielt Jannis Niewöhner und war ja gerade zu sehen in Narziss und Goldmund noch. Und Regie hat geführt Oscar-Preisträger Florian Gallenberger. Florian Gallenberger, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und seine Karriere fing gleich mit einem richtig großen Knall an 2001. Da wurde nämlich sein Abschlussfilm nach dem Filmstudium, sein Kurzfilm Mit dem Oscar ausgezeichnet, in der Kategorie bester Kurzfilm natürlich.
Ja, das ist natürlich ein absolutes Highlight gleich zu Beginn seiner Karriere. Der Film, für den er den Oscar bekommen hat, heißt Quiero Ser. Und es geht um zwei Brüder, die in Mexico City von einem besseren Leben träumen. Danach kamen dann Filme wie Schatten der Zeit, John Rabe oder Colonia Dignidad. Es gibt kein Zurück in der Hauptrolle mit Emma Watson und Daniel Brühl.
Ja, jetzt der Überläufer in der ARD Mediathek. Und für uns war das Grund genug, weil wir schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen haben, mit Florian Gallenberger zu sprechen. Hallo Florian, schön, dass du anrufst.
Hallo.
Hallo. Wir wollten uns ja eigentlich persönlich treffen, das geht ja leider nicht in diesen Tagen. Wie erlebst du diese Zeit so gerade, Florian? Also gerade jetzt auch Pressearbeit in Zeiten von Corona?
Ja, also die Interviews für den Film sind alle am Telefon. Wir hatten eine Premiere in Hamburg geplant, eine Woche vor der Ausstrahlung. Die ist abgesagt worden. Eine andere große Lenz-Veranstaltung ist abgesagt worden. Das ist natürlich alles schade, aber ich glaube, angesichts der Verwerfungen, die viel tiefer greifen, ist das wirklich eine Kleinigkeit. Ich glaube, für die Filmbranche, für die Kinos, für die Filmschaffenden ist das wirklich eine Katastrophe jetzt im Augenblick. Wir sind ja fast alles Einzelkämpfer und Leute, die oftmals von Job zu Job einfach nur leben. Und wenn da jetzt die Sachen wegbrechen, ist es für viele wirklich existenziell bedrohlich. Und dazu kommt natürlich noch die Verunsicherung zu erkranken. Also es ist keine schöne Zeit, ja.
Mhm. Darüber können wir ja nachher nochmal kurz sprechen. Erstmal sprechen wir natürlich über der Überläufer. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, du hast ja irgendwie so ein Faible für, wie soll ich sagen, nervenaufreibende Dreharbeiten im Sinne von, schon wie bei John Rabe, es ist ein historischer Film, es gibt irrsinnig viele Statisten, es gibt praktisch drei verschiedene oder mehr so Stimmungen, also es wechselt ja aus der Soldatenzeit dann in die russische Zone. Warum suchst du dir nicht irgendwas mal was Einfaches aus, so drei Männer beim Kartenspielen oder irgendwie sowas?
Irgendeiner muss ja auch die schwierigen Sachen machen. Ich weiß nicht, ich interessiere mich irgendwie für Stoffe, wo Figuren in schwierigen Situationen Entscheidungen treffen müssen, oftmals nur moralische Entscheidungen, sich einfach festlegen müssen, was ist richtig und was ist falsch. Und ich mag auch Stoffe, die einen größeren Zeitrahmen umfassen, wo die Zeit selber ein wichtiger Faktor ist, weil das einfach in unserem Leben ja so ist, dass die Zeit ein enorm wichtiger Faktor ist. Und das war bei diesem Stoff eben der Fall. Wie du sagst, das geht über mehrere Epochen, die Kriegszeit, Nachkriegszeit, dann nochmal ein kurzer Ausblick in die 50er Jahre Deutschland. Und es war sehr anstrengend, es war sehr schwierig, aber am Ende des Tages sind das die Sachen, die ich gerne mache, und dann muss man da eben auch durch.
Mhm, da ist man, bewegt man sich sowieso ein bisschen wie so ein Feldherr, natürlich auch, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube, es war Ridley Scott hat mal gesagt, obwohl der das ja auch gerne sehr martialisch liebt, so Filme machen ist wie in den Krieg ziehen oder irgendwie sowas, aber soweit, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, weil ja, es mit Krieg hat es ja.
In Rossini sagt ja schon, die sozusagen Bernd Eichinger Figur sagt, Film ist Krieg. Und das ist es auch manchmal, zum Glück ohne wirkliche Opfer, aber es ist ein Kampf. Sagen wir mal, der Film ist oftmals ein großer Kampf, weil man natürlich mit unglaublich beschränkten Mitteln versucht, was herzustellen. Und das Tolle ist dann, dass man diesen Kampf mit anderen zusammenkämpft und das eine großartige Dynamik da geben kann. Und und jetzt haben wir es geschafft und sind glücklich, dass wir den Film demnächst dann auch präsentieren. Ja.
Mhm. Es gibt ja, wenn man hört, Siegfried Lenz, das Ganze basiert ja auf einem Buch von Siegfried Lenz, da gibt es so eine Generation, die schnalzt mit der Zunge und lehnt sich genießerisch zurück. Dann gibt es auch andere, die sagen so, oh Gott, Siegfried Lenz, muss ich jetzt wieder in die Schule gehen, so ungefähr im übertragenen Sinne. Was macht diesen Stoff spannend, also zeitgemäß? Warum, ich frag mal ganz simpel, warum muss ich mir das angucken? Und was habt ihr verändert, um es vielleicht auch ein bisschen für eine andere Generation, die Siegfried Lenz vielleicht gar nicht kennt, interessant zu machen?
Ja. Also ich habe auch Lenz als Schullektüre gehabt, aber ich habe immer ganz gerne gelesen und die Schule hat es nicht geschafft, meinen Genuss an Literatur gänzlich zu zerstören, zum Glück. Warum wir den Stoff jetzt, also das Buch ist interessanterweise ja erst 2016 erschienen, ist ja erst posthum erschienen, denn Lenz hat den Roman 1951 geschrieben, damals wurde aber nicht verlegt, denn die Hauptfigur ist, wie der Titel schon sagt, ein Überläufer, also ein Deserteur. Und so kurz nach dem Krieg war man der Meinung, dass Deutschland nicht bereit sei, so eine Hauptfigur zu akzeptieren und dass das Buch dort nicht nur abgewiesen, sondern auch angefeindet werden würde. Lenz war darüber enttäuscht und hat das Buch in eine Schublade gelegt und hat sich anderen Sachen zu gewidmet. Und dann ist das Buch in Vergessenheit geraten und erst nach seinem Tod zur Überraschung aller gefunden worden und dann 2016 erschienen, hat sich sehr gut verkauft, war natürlich wie ein Paukenschlag, dass es noch ein weiteres Buch gibt, von dem man nichts wusste. Und ich glaube, nachdem das Buch zu der Zeit, als er es geschrieben hat, offenbar seiner Zeit voraus war, denn das Land war nicht bereit, sich so einer Figur zuzuwenden, ist, glaube ich, jetzt der richtige Moment mit der Distanz von 75 Jahren zum Krieg, dass man sich einem Deserteur, einem Überläufer zuwendet und ihn nicht einfach aus dem Reflex heraus ablehnt, sondern sagt, mich interessiert, warum jemand die Seite wechselt, was für innere Kämpfe, was für eine Suche nach dem richtigen Verhalten dahinter steckt. Und was wir gemacht haben, also der Film hat zwei Teile, ist ein Zweiteiler, 92 Minuten. Im ersten Teil sind wir sehr nah am Roman geblieben. Im zweiten Teil, weil der auch im Roman ein bisschen fragmentarisch ist, haben wir doch größere Eingriffe übernommen, um auch der Filmdramaturgie gerecht zu werden. Wir haben Figuren durchgezogen, die es im Roman nur bis zu einem gewissen Punkt gibt und haben dadurch versucht, einfach einen spannenderen und kompakteren, intensiveren Film zu machen, der, glaube ich, auch mit 75 Jahren Distanz einen Blick auf den Krieg und auf die Menschen im Krieg gibt, der relativ neu ist, weil Deserteure normalerweise niemals die Hauptfiguren sind.
Hm. Es gab ja früher mal diesen Unterschied, den man gemacht hat zwischen Fernsehen und Kino. Und da hat man gesagt, ja, Kino, die große Leinwand und Fernsehen, das war irgendwie so, gilt das noch heute eigentlich? Ich habe das Gefühl, das gilt eigentlich nicht mehr, also spätestens sowieso seit diesen großen Serien, die ja genauso oder manchmal sogar viel aufwendiger noch ausgestattet sind. Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass das Erstarken oder das Aufkommen von Netflix und Co. natürlich einen ganz anderen Blick auf die Stoffe auch, die man für den Fernseher oder für also außerhalb des Kinos erzählen kann, bewerkstelligt hat. Und jetzt in unserem Fall beim Überläufer, das sind 92 Minuten, das ist natürlich ein größerer Erzählraum als bei einem Kinofilm. Ich würde sagen, es sind zwei unterschiedliche Medien, die beides Vor- und Nachteile haben. Natürlich ist die große Leinwand und das Kinoerlebnis ein wunderbares Erlebnis. Und wenn man einen Film sieht, der gekonnt gemacht ist, der die Möglichkeiten ausschöpft, dann ist es im Kino einfach das bessere Erlebnis. Aber wenn es auch darum geht, einen großen historischen Raum zu bespielen, auf einer Erzählbreite zu arbeiten, die auch Zeit braucht, dann ist das Fernsehen ein wunderbares Medium. Und beim Drehen oder bei der Herstellung des Films denkt man sowieso nicht jede Sekunde, oh, ich mache einen Fernsehfilm oder oh, ich mache einen Kinofilm, sondern man erzählt eine Geschichte, man versucht, die Figuren zu verstehen, man versucht, seine Schauspieler auf den richtigen Weg zu bringen. Insofern ist es Geschichten erzählen und ich habe den Film, also unseren Film, auch im Kino mir einmal angeschaut. Man kann ihn sich auch sehr gut im Kino anschauen. Er sieht auch im Kino sehr gut aus. Also von daher ist es einfach ein Film, der so gut gemacht ist, wie wir es gerade eben konnten. Ob Fernsehen oder Kino ist dann gar nicht so wichtig.
Mhm. Janis Niewöhner in der Hauptrolle spielt in letzter Zeit sehr, er hat eine große Bandbreite. Also von Beat bis, wie gesagt, jetzt auch der Überläufer und vielen anderen Projekten. Was bringt Janis mit, was ihn zu dem Hauptdarsteller macht, den du dir gewünscht hast für den Film?
Also Janis ist großartig, muss ich echt sagen. Und ich bin sonst eher zurückhaltend mit Lob. Aber ich kann über Janis nur das Beste sagen. Also zum einen hat er eine unglaubliche Präsenz. Er hat eine tolle Ausstrahlung. Er hat das, was Stars haben müssen, um zu echten Stars zu werden. Das hat er wirklich. Aber darüber hinaus ist er, obwohl er schon seit einigen Jahren wirklich jetzt sehr erfolgreich ist, ist er so geerdet geblieben, so zugänglich, so im besten Sinne so normal, partnerschaftlich. Er ist ein unglaublich toller Kollege und vor allem er ist wirklich mit Haut und Haar, mit jeder Zelle seines Körpers zu 100% dabei und gibt alles für den Film. Und das ist so eine tolle positive Energie, die setzt sich auch auf alle, die mit ihm arbeiten, fort. Also auf seine Schauspielkollegen, aufs ganze Team. Insofern habe ich dem Jannis wirklich wahnsinnig viel zu verdanken, weil er klar, als titelgebende Hauptrolle ist man für einen Film wichtig und er hat das, man konnte es nicht besser machen. Ich hatte vorher nie mit ihm gearbeitet, fand die Sachen, die er macht, toll. Ich bin jetzt wirklich ein Fan von ihm und ich glaube, er hat das Zeug dazu, eine ganz, ganz große Karriere zu machen.
Ich entdecke ihn auch mit jedem neuen Projekt eigentlich auch noch wieder neu, weil ich mal denke, ach, das kann er auch und man... Er hat, ja. Er hat auch nicht so dieses, wie soll ich sagen, er spielt sich nicht als Persönlichkeit dann so in den Vordergrund, dass man immer Jannis Niewöhner sieht, sondern er verschmilzt dann tatsächlich mit dieser Rolle. Und das gelingt dann ja doch relativ wenigen, ne, finde ich. Es gibt ja viele, die träumen davon, Filme zu machen. Und ich meine, du hast ja am Anfang auch du hast Philosophie, Psychologie, Russisch, glaube ich, studiert. Was rätst du denn Menschen, die, ich glaube, es hat viel mit Ablehnung am Anfang zu tun. Man muss durchhalten. Man hört wahrscheinlich öfter Nein als Ja. Was empfiehlst du Menschen, die Filme machen wollen? Wie müssen die das angehen?
Also du hast es gerade schon gesagt, das Durchhaltevermögen ist, glaube ich, die wichtigste Eigenschaft. Also ich habe ja an der Filmhochschule studiert mit vielen anderen Menschen, die auch unbedingt Filme machen wollten. Ich habe auch eine Honorarprofessur an derselben Filmhochschule jetzt und habe von daher aus einer anderen Perspektive Studenten nochmal jetzt erlebt. Und es gibt unglaublich viele Leute, die unglaublich viel Talent haben, aber die lange Zeit, die es dauert, bis man endlich an die Stelle kommt, wo man dann mal das machen darf, was man möchte. Und das ist nicht so leicht, das durchzustehen. Und ich glaube, dieser unbedingte Willen, ich möchte das machen, koste es, was es wolle. Und wenn es ein Jahr oder zwei oder zehn dauert, bis ich meinen Stoff umgesetzt habe, das ist enorm wichtig. Und wenn jemand jung ist und sagt, ich möchte Filme machen, dann würde ich empfehlen, mal mitzuarbeiten, ein Praktikum, mir das mal anzusehen, ob ich die Atmosphäre mag, ob ich mich da wohlfühle. Und dann würde ich einfach ganz ehrlich zu mir selber sein, sagen, was möchte ich erzählen? Und dann sehen, ob ich die Kraft habe, das durchzubringen. Und das ist einfach ein irrsinnig umkämpfter Markt. Also einer von 100 Leuten schafft dann wirklich Kinofilme zu machen und darüber muss man sich bewusst sein. Mhm. Aber es ist ein wunderbarer Beruf, es ist eine tolle, tolle Welt und ich kann nur sagen, probiert es aus, aber es ist Durchhaltevermögen, genau, das ist gefragt. Mhm.
Du hast es wahrscheinlich gerade gehört, dummerweise ruft dir gerade jemand an. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn wegdrücken kann, ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Deswegen entschuldige ich das Piepen, wittig zu entschuldigen.
Frag mich nochmal, dann kann ich nochmal versuchen zu antworten. Vielleicht wird es kürzer, das würde sowieso lieber sein.
Achso, wir lassen das jetzt einfach mal drin. Das ist ja nicht, ich meine, es ist nicht schön, aber auch nicht.
Ich habe es gar nicht gehört.
Achso, auch nicht dramatisch, aber du hast für deinen Studenten, deinen Abschluss, Film hast du gleich den Oscar bekommen, was ja schon mal ein ganz guter Start war. Ja. Ich weiß, es ist immer eine alberne Frage, aber ich stelle sie trotzdem gerne. Wo steht der Oscar? Hat er einen Ehrenplatz bei dir irgendwo zu Hause oder wo steht
er? Der steht, es gibt bei mir so ein Schränkchen, auf dem aller möglicher Nippels steht. Da stehen die Preise, die ich gewonnen habe, da steht auch der Oscar, da stehen Mitbringsel aus Indien und Mexiko und sowas. Also das ist ein gemischt Warenladen von Lebensstationen und da fühlt er sich eigentlich ganz wohl. Man gewöhnt sich auch irgendwann dran, dass er da ist. Man steht ja nicht am Morgen auf und denkt sich, oh, ich habe irgendwann mal einen Oscar gewonnen, sondern das Leben geht ja zum Glück weiter und es kommen neue Aufgaben. Insofern ist er im Augenblick ein braves Einrichtungsstück, auf das ich natürlich ein Stück weit stolz bin und der auch schön ist, aber ich denke da jetzt nicht mehr so oft dran.
Mhm. Du hast ja wahrscheinlich auch dieses Jahr mit abgestimmt natürlich, ne? Du bist ja Academy-Mitglied automatisch als Oscar-Gewinner. Ja. Und ist das geheim oder darfst du drüber sprechen, wie du abgestimmt hast?
Das weiß ich jetzt nicht. Also es ist natürlich eine geheime Wahl, aber ich glaube, man kann schon drüber sprechen, ja. Ja.
Hast du für Parasite gestimmt oder für was anderes?
Ja, also ich möchte jetzt nicht prahlen, aber ich habe schon die letzten Jahre immer eine ziemlich gute Ausbeute, muss ich sagen. Ich habe für Parasite gestimmt, weil ich fand den Film, also ich hatte letztes Jahr zwei Filme, die mich umgehauen haben. Das war Parasite und Joker, die ich beide wirklich unfassbar toll fand. Und als ich aus Parasite aus dem Kino gegangen bin, war ich so glücklich, dass man so einen guten Film machen kann, dass es möglich ist, sowas Tolles zu erzählen und was inhaltlich stark ist, was poetisch ist, was Kraft hat, was lustig ist. Ich fand den Film wirklich so genial und dass ein fremdsprachiger, also ein koreanischsprachiger Film den Oscar für besten Film gewinnt, ist wirklich ganz toll und da scheint es mehreren Leuten so gegangen zu sein wie mir.
Mhm. Wir haben am Anfang, wir haben ja am Anfang die Simone, also die wir jetzt mal hier kurz einführen, die diesen Interviewtermin betreut, die hat ja gesagt, sie schickt uns eine SMS. Ich fürchte, es ist bald soweit. Ah, sie schickt sie auch schon. Aber ganz kurz noch die Frage, die Kinos sind dicht, gerade leider auf nicht absehbare Zeit. Wir wissen nicht, wie lange das so sein soll. NBC Universal hat in den USA ja schon angekündigt, dass sie einige aktuelle Filme jetzt tatsächlich direkt streamen wollen, also zum Filmstart auf Plattformen, Streaming-Plattformen anbieten. Ja. Heute kam jetzt tatsächlich die Meldung, dass sie es auch in Deutschland machen wollten. Also erster Film, der große Trolls World Tour, kann man dann für 17,99 die Kinobesitzer sind natürlich überhaupt nicht glücklich darüber. Wie siehst du diese Entwicklung?
Naja, also die Situation jetzt gerade ist natürlich eine Katastrophe, weil die Kinos, gerade die kleineren Einzelhäuser, die oftmals auch das gute Programm spielen, die sind sowieso am knappsten die ganze Zeit schon. Für die ist es natürlich jetzt eine Katastrophe, weil Mieten laufen ja weiter und so. Also ich hoffe, wie in anderen Branchen auch, dass es da nicht zu einem großen Kinosterben kommt, als eines. Die Filmschaffenden, denen geht's nicht recht viel besser, weil das sind ja alles Projektanstellungsverhältnisse, da hat ja niemand einen festen Job, wo jetzt ein Gehalt weitergezahlt werden würde. Keiner weiß, wann es wieder weitergeht, was passiert mit den Filmen, die schon angefangen wurden. Also das ist alles nichts als Unklarheit. Und die Sache, ob Sachen jetzt direkt per Plattform ausgewertet worden, die vorher ins Kino hätten kommen sollen. Das ist in Deutschland wiederum ein ganz anderes Thema, weil das die Förderrichtlinien, und es gibt ja keine deutschen Filme, die ohne Fördergeld stehen würden, die Förderrichtlinien nicht zulassen. Also Grundlage für die Filmförderung in Deutschland ist, dass der Film im Kino ausgewertet wird. Also das wäre, außer es würde jetzt anhand der Krise, es würden jetzt Richtlinien und Gesetze geändert, wäre das in Deutschland so mit deutschen Produktionen nicht möglich. Mhm. Und ich fände das natürlich auch schade, wenn die Filme nicht mehr ihren Auftritt kriegen, wofür sie ja gemacht worden sind. Gleichzeitig hängt das wohl auch sehr stark damit zusammen, wie lange die Krise noch vorhält. Also wenn das jetzt noch Monate so bleibt, dann weiß ich sowieso nicht, wie die Filmbranche überleben soll, weil das wird ganz viele ganz, ganz schlimm treffen.
Mhm. Florian, vielen herzlichen Dank. Simone hat nämlich schon geschrieben vor 2 Minuten.
Hey. Ja,
ne? Deswegen bin ich jetzt mal ganz, ich habe es ja gesagt, ne? Habe es ja versprochen.
Sind wir brav.
Und, genau.
Genau.
Und das nächste Mal hoffentlich wieder in Normalität und dann face-to-face. Genau. Vielen Dank.
Ja.
Alles Gute.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Florian Gallenberger, ich finde den unheimlich sympathisch.
Ja, finde ich auch. Das macht immer wieder Spaß mit Florian. Und wir haben ja am Anfang von unserem verwegenen Plan gesprochen. Jetzt müssen wir das ja auch langsam mal auflösen. Inspiriert dazu hat uns eindeutig Thomas. Ja, Thomas, wenn du jetzt zuhörst, der nach mir wahrscheinlich der zweitgrößte Vikings-Fan, vielleicht ist er noch ein größerer Fan als ich aller Zeiten ist.
Ich glaube, ich bin noch ein größerer, oder?
Ja, du bist ja auch ein Riesenfan. Und vergangene Woche hatten wir ja Schauspielerin Elisa Schlott angerufen, um ihr in der Rubrik Weggeschmachtet unsere Liebe zu gestehen. Das hat so einen Spaß gemacht.
Ja, das ist im Moment meine Lieblingsrubrik.
Wir sind also auf den Geschmack gekommen. Wir machen jetzt weiter damit und haben uns jetzt vorgenommen, jetzt kommt's, den Hauptdarsteller von Vikings, also aus den ersten Staffeln, Travis Fimmel, der Ragnar Lothbrok spielt, wie ja viele wissen, also die Serie sehen, aufzuspüren, was nämlich, wie ihr gleich hören werdet, gar nicht so einfach ist, und ihm unsere geballte Ladung Fanliebe zu schicken. Also symbolisch, ne?
Ja, schade eigentlich. Ich hätte das auch gern.
Ich
hätte es gerne persönlich überreift. Die Serie ist ja super, aber ich glaube, ohne Travis Fimmel wäre die nie so erfolgreich geworden. Und Travis Fimmel, was macht denn der eigentlich? Also der ist, wir haben nachgeguckt, der ist ja von der Bildfläche, verschwunden. Sein Instagram-Account, der gibt da auch nicht viel her, obwohl der 1,9 Millionen Follower hat. Er selbst hat überhaupt nichts abonniert.
Nee, keine einzige Seite abonniert.
Genau, aber er hat immerhin 5 Bilder gepostet, dann doch 5.
5, ja, also er scheint ein echter Instagram-Muffel zu sein, ja, obwohl genau ich kenne nur noch einen schlimmeren, das ist Bettina, die noch nie irgendwas gepostet hat.
Ja, aber ich habe einen Account.
Zwei der Bilder sind aber ganz lustig. Also einmal hat er sich, als er neu auf Instagram war, mit Filzstift, also mit so einem richtig fetten Edding auf die Stirn geschrieben, obwohl wahrscheinlich hat er das gar nicht selber gemacht, sondern irgendjemand für ihn, hey Instagram, it's me, und trägt da so eine Wollmütze und guckt so ein bisschen lustig. Und das war sein erstes Bild auf Instagram. Und dann gibt es noch ein Bild unter der Dusche, und zwar mit Alexander Ludwig, der Björn Ironside ja spielt, oder Björn Eisenseite, wie er absurderweise, ich habe es noch nie auf Deutsch gesehen, aber er heißt Björn Eisenseite.
Genau, und wir wollen jetzt wissen...
Nee, und da gucken die so hinter dem Duschvorhang vor, ne, und tragen beide so Weihnachtsmützen. Das scheint irgendwie so ein Weihnachtsbild gewesen zu sein.
Wir wollen jetzt wissen... Wo ist Travis Fimmel? Denn wir wollen ihm ja unsere Liebe gestehen.
Ja, wir müssen ihn finden, um jeden Preis.
Um jeden Preis, genau. Und wir nennen die Aktion weggeschmachtet, extrem Mission Ragnar.
Ja, extrem, weil es wird schwierig. Ich stelle mir das so vor, als ob wir in einem kleinen Wikingerboot in See stechen und unseren verschollenen Anführer suchen, so ähnlich wie Uwe auf der Suche nach Floki. Ne?
Ich hab noch ein bisschen Proviant vorbereitet.
Wikinger-Sandwiches.
Fleisch, ein paar Beeren gesammelt. Habe ich die auch gedörrt? Ich glaube ja, dann sind sie schön haltbar.
Es wird auf jeden Fall nicht einfach, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich. Wir finden Travis Fimmel. Ich bin ganz sicher.
Ja, ich auch. Also auf jeden Fall, wir geben unser Bestes. Im Moment hat Travis 8 neue Projekte in der Pipeline, darunter die Serien 50 States of Fright und Raised by Wolves. Raised by Wolves ist in der Postproduction. Ridley Scott ist einer der Produzenten und der führt auch bei einigen Episoden Regie. Bei Raised by Wolves geht es offenbar darum, dass Androiden die Aufgabe haben, menschliche Kinder auf einem fremden Planeten zu erziehen.
Und dann ist da noch eine andere Serie, in der Travis Fimmel die Hauptrolle spielt, und zwar eine Serie über den Westernhelden Wyatt Earp. Und wieder was ganz anderes. Und es gibt noch Gerüchte, er könnte tatsächlich dabei sein beim Game of Thrones Prequel House of the Dragon. Aber ich glaube ganz ehrlich, Bettina, das sind so eher so Fan-Wunschdenken. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Mein Wunschdenken wäre das auch. Ja, fände ich super.
Wenn das so wäre, ich würde glatt die letzte schlechte Staffel von Game of Thrones vergessen. Aber wie gesagt, es ist nichts bestätigt und man findet das bisher auch nur auf irgendwelchen Fanseiten.
Ja, und dann kann man ja auch noch träumen, dass es vielleicht so ist. Travis Fimmel ist so ein ganz bodenständiger Typ. Der kommt aus Australien. Sein Vater ein Farmer, seine Mutter Krankenschwester. Und er ist dann mit 17 nach Melbourne gegangen, wurde dann in einem Fitnessstudio entdeckt und zog dann 2001 nach Los Angeles, kam da bei einer Agentur für Fotomodelle unter und die vermittelten ihm dann Auftritte in Videoclips, unter anderem von Jennifer Lopez und Janet Jackson. Es folgte dann eine Werbekampagne für Unterwäsche von Calvin Klein. Da war ja auch schon Mark Wahlberg unter Vertrag, auch in Unterwäsche.
Ja, was lernen wir daraus, wenn wir es in Hollywood schaffen wollen? Wir müssen einfach eine Calvin Klein Unterhose, also uns in Calvin Klein Unterhose fotografieren lassen.
Ne? Kann auf jeden Fall nicht schaden, aber da muss man den Buddy dazu haben.
Dazu kommt, warum es so schwierig wird, Travis Fimmel zu finden. Es gibt ja Schauspieler, die sagen, ich will kein Star sein. Ne? Der ganze Rummel bedeutet mir nichts. Wie oft haben wir das schon gehört? Wir haben schon so viele Schauspieler interviewt. Bettina, sagen sie eigentlich immer, ne, oder?
Ja, mir geht das auch wirklich ein bisschen auf die Nerven. Das ist so Jammern auf hohem Niveau. Man weiß ja eigentlich...
Hatten wir mal einen, der gesagt hat, ich bin geil auf Publicity?
Ja, das musst du aber schon ein bisschen sein, wenn du den Job machen willst. Und die meisten machen es ja auch dafür. Seien wir mal ehrlich. Ja, sie sagen es zwar nicht, aber eigentlich.
Ja, aber bei Travis Fimmel scheint es tatsächlich so zu sein. Also er geht nie öffentlich auf Partys. Man sieht ihn sehr, sehr selten auf roten Teppichen. Es sei denn, es ist sein eigenes Projekt. Und er sagt tatsächlich, ich wollte eigentlich nie Schauspieler werden. Das ist irgendwie durch Zufall so passiert. Und es ist eigentlich so, bis heute ist es so geblieben. Er hat sich aus Hollywood auch zurückgezogen, aus Los Angeles direkt. Er lebt jetzt auf einer Ranch außerhalb der Stadt. Fährt einen alten Pickup-Truck, aber Bettina, du hast ja die Vermutung, dass...
Der Porsche steht da bestimmt in irgendeiner Tiefgarage und nicht nur ein Porsche, wahrscheinlich auch noch ein Bentley, Ferrari und sonstiges, weil der hat ja richtig viel Geld verdient.
Ja, vielleicht fährt er die heimlich nachts, wie auch immer. Und er sagt auch, also er ist so schüchtern, dass er es damals schon schrecklich fand, in der Schule vor allen anderen was vorzulesen. Also er hasst auch Pressetermine und deswegen heißt unsere Mission ja auch weggesuchtet extrem. Also sonst wäre es ja nicht so extrem. Ne?
Das ist eine Herausforderung, sehe ich hier schon.
Aber das ist ja auch der Spaß, ne?
Auf jeden Fall. Auch weil wir Travis ja noch nie interviewt haben. Wir haben da gar keinen Kontakt. Im Internet findet man auch nicht so wirklich etwas Brauchbares bisher. Aber wir haben mal versucht, beziehungsweise du, alte Beziehungen spielen zu lassen.
Ja, ich kenne in London einen PR-Mann, den ich jetzt auch schon ewig kenne, mit dem ich schon viele Interviews organisiert habe und der eigentlich auch die ganze Branche sehr gut kennt. Mit dem habe ich gestern schon mal Kontakt aufgenommen und der sagt aber auch, ich habe noch nie mit Travis gearbeitet und von seiner angeblichen PR-Agentin, die ich da schon rausgefunden hatte, hatte er angeblich auch noch nie irgendwas gehört. Vielleicht wollte er mir das auch einfach nicht sagen, aber es ist ungewöhnlich, weil der kennt eigentlich...
Jonathan kennt alle,
weil diese PR-Agenten haben ja auch nicht nur einen Künstler unter Vertrag, sondern mehrere und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Kontakt haben, eigentlich relativ groß, aber gut. Das ist schon mal gescheitert. Also wir sind auf jeden Fall dran. Wir müssen irgendwie weitermachen. Wir geben nicht auf. Und es wird tatsächlich, es wird sowas wie so eine kleine Serie jetzt in unserem Podcast über Serien.
Ich freue mich drauf.
Eine akustische. Ne? Weggeschmachtet extrem. Mission Ragnar fängt für uns jetzt gerade erst an.
Jetzt geht's los. Die letzte Staffel von Vikings, die letzten 10 Folgen, die haben ja noch keinen festen Streaming-Termin. Aber es wird wahrscheinlich November oder Dezember dieses Jahres sein bei Amazon.
Ja, da startet sie. Und wenn das dann vorbei sein sollte, also soweit will ich ja noch gar nicht denken, also ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, dann müssen wir aber auch nicht zu traurig sein, denn ein Nachfolger der Serie, an dem wird ja bereits gearbeitet. Vikings Valhalla, der vielversprechende Titel, wird dann irgendwann zu sehen sein bei Netflix. Die haben sich die Rechte dafür unter den Nagel gerissen. So, und wir haben hier noch eine Voicemail reinbekommen. Und zwar kommt die jetzt aber von Tim Gaffron, der auch einen Serientipp für uns hat oder mehrere. Wir hören da mal rein.
Hey Christian, also es ist ja so bei Netflix, Amazon Prime und so weiter, man kriegt ja so viele Serien geboten, man kommt gar nicht ehrlich gesagt hinterher. Ich habe jetzt eine Serie geschaut, die ist gar nicht so neu, aber ich habe sie jetzt endlich mal gesehen. Und zwar Big Little Lies auf Sky. Und es ist so eine fantastische Serie mit Nicole Kidman unter anderem und auch Reese Witherspoon. Die ist ja so lustig. Ich habe Tränen gelacht über diese Frau. Es geht um verschiedene Familien quasi in einem kleinen Dorf. Und ich sag mal so, jede Familie hat so ihr Päckchen zu tragen und das verbindet aber die Frauen, das sind 3 Freundinnen und ja, teilweise lügen sie sich was vor. Es ist einfach sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr spannend. Ich hatte bei der letzten Folge wirklich Herzrasen und wer da auch noch mitspielt, ist Perry Wright, ein schwedischer Schauspieler, unheimlich gut aussehend und wo ich mich wirklich erschrocken habe, das gebe ich jetzt zu, ja. Da musste ich tatsächlich zurückspulen. Es gibt eine Szene, ich verrate noch nicht zu viel. Der Mann hat unglaublich viel Sex, ja. Und es gibt eine Sexszene. Man sieht natürlich immer die Brüste und so weiter von den Frauen, aber man sieht sein Geschlechtsteil. Und jetzt kommt's. Im erregierten Zustand. Wirklich, ich habe zurückgespult. Man sieht das. Wer es nicht glaubt, guckt sich das an. Big Little Lies. Leider bei Sky nur Staffel 1. Staffel 2 gibt's noch nicht.
Ach, Tim, mein Lieber, du hast mich noch nie enttäuscht. Immer wieder schön, dich dabei zu haben. Und was wir auch unbedingt noch so sagen wollten, Haus des Geldes. Ne? Staffel 4 haben wir ja vergangene Woche drüber gesprochen. Wer das alles schon weggesuchtet hat. Und ich finde, es geht wahnsinnig schnell, weil die Folgen immer so viel Tempo haben. Und man, ich weiß nicht, das geht ja einfach, es rauscht einfach so durch. Also für alle, die damit schon durch sind und die Entziehungserscheinungen irgendwie bekämpfen müssen, es gibt eine Doku über das Phänomen Haus des Geldes, auch bei Netflix, 57 Minuten lang. Und die gute Nachricht, Staffel 5 hat bereits grünes Licht, ist also schon genehmigt, sollte schon im Sommer, Herbst 2021 zu streamen sein, verzögert sich jetzt aber bestimmt aufgrund von Corona. Wir werden euch informieren, wenn wir irgendwas Neues erfahren.
Und wir müssen auch nochmal sprechen über 000 bei Sky. Da haben wir jetzt ja, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, nur die erste Hälfte gesehen der Staffel. Das ist bis zum Ende auf dem hohen Niveau geblieben. Und ich hatte ja gesagt, dass Andrea Riseborough und Dane DeHaan, dass das jetzt nicht so unbedingt meine Lieblingsfiguren sind in der Serie. Aber ich fand die dann zum Ende richtig, richtig klasse.
Das, ja, das ist ganz
so
witzig. Einen Spaß gemacht. Das hat sich richtig entwickelt beim Gucken. Also als erst dachte ich so, na, also die Mafia, die mexikanische und die italienische interessiert mich. Diese Broker, die eben dazwischen sind, nicht. Das hat sich bei mir auch komplett geändert. geendet und geändert. Und das Ganze basiert ja auf einem Roman, also es soll eigentlich in sich abgeschlossen sein, also eine Miniserie, eine abgeschlossene. Aber ich fand, so wie die Serie endet, und so, wir dürfen ja nicht sagen, wie sie endet, aber nein, auf jeden Fall.
Wir spoilern hier nicht, nie. Also zweite Staffel kann man doch gut machen.
Es ist Potenzial da, auf jeden Fall. Ne? Also wir drücken die Daumen. Ich würde wahnsinnig gerne eine zweite Staffel sehen. So, und jetzt kommen wir zu einer Aktion, die uns immer am meisten Spaß macht oder mit am meisten Spaß macht. Deswegen haben wir sie uns auch für den Schluss aufgehoben. Wir hatten ja eine Blu-ray-Box hier, oder beziehungsweise sie ist ja immer noch hier, ne? Steht hier direkt vor uns. Und es ging um die Kultserie Friends auf Blu-ray, die komplette Serie, alle Staffeln. Und die musste ja dringend verschenkt werden. Hallo, liebe Andrea. Hier sind Bettina und Christian von Weggesuchtet. Hallo.
Hallo.
Hi, das ist ja toll. Super.
Hast du eine Vermutung, warum wir anrufen könnten?
Ich glaube ja, ich höre immer euren Podcast, den ich sehr, sehr toll finde.
Ach, schön.
Oh, danke schön.
Ja, finde ich wirklich klasse, weil ich großer Serien- und Kinofan bin, wobei Kinos ja gerade wegfahren leider. Und ich habe das erste Mal ein Preisausschreiben oder an eurer Verlosung teilgenommen und ja, vielleicht ist es das, ich weiß nicht.
Ja, es ist ja ganz
du
gut gelaufen.
Du liefst
da,
ne? Richtig gut.
Das erste Mal teilgenommen und dann gleich gewonnen. Das ist ja ganz schön, ne?
Ja.
Ja, vor uns steht diese große Friends-Box. Wir wollten ja eigentlich, wir haben hier, wir können es ja ruhig sagen, wir haben hier eben so ein bisschen an unserem Computer rumgefummelt, weil wir wollten eigentlich, bevor wir dir sagen, dass du die Box hast, dir die Musik, die Titelmelodie vorspielen. Aber irgendwie, es hat nicht geklappt. Aber
das ist ja toll.
Ja, was soll's, also du musst dir jetzt denken, ne? Dieses kennst du ja bestimmt auswendig, ne?
Du bist großer Friends-Fan.
Ja, aber ich muss dazu sagen, erst vor 3 Jahren, ich habe die Serie nicht, also ich bin schon älter, aber ich habe die Serie damals nicht gesehen und irgendwie hatte eine junge Kollegin, die 30 ist oder so, mir gesagt, Mensch, wieso kennst du Friends nicht, das geht gar nicht. Dann habe ich dir wirklich, ich habe gedacht, ja, ich war früher kein Seriengucker. Und dann habe ich sie angefangen zu gucken und habe sie leider auch so furchtbar schnell durchgeguckt. Das war, die ist schon eine meiner Lieblingsserien, die ist echt richtig gut gemacht.
Ja, aber so eine Box ist ja auch immer was Schönes. Ich habe ja bei so Sachen, die ich besonders gerne mag, da habe ich mir trotzdem, obwohl ich streamen konnte, immer noch das gekauft und dann habe ich es mir irgendwie, dann hat man das irgendwie. Ne? Dann
habe ich auch, ja, mache ich auch schon.
Man weiß ja auch nicht, ob die Streamingdienste, wer weiß, was noch alles passiert, ja. Also vielleicht fällt ein Streamingdienst aus, wo man das streamen kann und dann braucht man ja dringend die Blu-ray auch auf jeden Fall. Ne?
Ja, das ist ganz wichtig. Das ist toll, ja, klasse.
Sag mal, es gibt ja Anfang kommenden Jahres, hast du vielleicht schon gehört, zum Jubiläum gibt es ja eine Reunion, ne?
Ja, ich bin aber nicht so begeistert, weil ich hatte das, wie heißt denn diese andere Serie, war das die Gilmore Girls oder so? Da haben sie ja auch mal dann nochmal irgendwie nachgedreht und irgendwie ist dann der Witz oder es ist einfach weg, weil die Leute sich verändern. Also ich habe es gehört, ja, tatsächlich, aber ich bin dann irgendwie, weiß ich nicht, dann... Ich denke, irgendwann, wenn es gut ist und zu Ende ist, sollte es auch zu Ende sein.
Also, ja, ich finde es auch, der alte Zauber ist dann irgendwie auch weg.
Ja,
ne?
Genau. Also bei Gilmore Girls fand ich es ganz schlecht, weil die sich wirklich total verändert hatten. Auch äußerlich natürlich, logisch sind älter geworden. Und weiß ich nicht, ob ich das immer... Vielleicht ist es witzig, klar, aber ich weiß es nicht.
Ja. Also für alle, die es interessiert, es soll auf jeden Fall im Mai 2021 wahrscheinlich zu sehen sein und man weiß noch nicht so ganz genau, ob das jetzt ein großes Special, einfach so ein einmaliges wird, ob es mehrere Folgen gibt, wie viele Folgen es werden, ist noch nicht so ganz klar. Was aber klar ist, dass alle Beteiligten mit Geld dazu gezwungen worden sind, denn es heißt, dass alle 2,5 Millionen Gage kriegen für diese Reunion.
Oh, nicht schlecht. Das ist natürlich nicht schlecht, ja.
Hätte ich auch mitgemacht.
Motivation.
Ja, hätte ich auch mitgemacht.
Ja, ist immer eine Motivation. Hätte ich jetzt auch. Lieber als Kurzarbeit, die man gerade hat.
Aber auf jeden Fall jetzt mit der Box, da kannst du ja dann dir die Folgen alle nochmal angucken. Das ist
ja,
doch ganz
gut.
Ja, das
finde ich gut.
Ja, sehr
schön.
Gut.
Schön, freuen wir uns.
Ich danke euch recht herzlich. Macht weiter so, macht Spaß. Finde ich richtig cool, was ihr da macht.
Oh, schön, danke.
Das hören wir sehr gerne, Andrea. Vielen, vielen Dank.
Jetzt mache ich immer wieder mit bei der Verlosung.
Perfekt, danke dir.
Danke dir.
Und halt durch, ne? Und ja. Im Homeoffice. Und ja, geht's dir auch so? Man verwildert da so ein bisschen irgendwie, ne?
Ich verwilder sehr. Ich rede schon mit Eichhörnchen, ja, weil ich habe ja keine anderen Kollegen hier. Also es ist schon schlimm und bei uns in der Firma merkt man, dass so die Nerven blank liegen, wenn man mit den Leuten spricht, weil du das Gesicht nicht mehr hast, ne? Also diese,
ja, klar.
Du bist immer nur am Skypen oder am Schreiben, E-Mails oder jetzt telefonieren. Das ist doch, ich weiß nicht, wie lange das noch so gut geht, bis die Leute komplett abdrehen.
Bis wir durchdrehen.
Gucken, ne? Wir müssen ja durch. Ja,
ich habe ja kein Eichhörnchen hier, sondern Bettina. Aber
ja, du hast
so eine Art Eichhörnchen.
Du hast aber dann mehr Glück mit Bettina.
Das stimmt, genau. Na, kommt auf die Eichhörnchen an, aber naja. Okay. Vielen Dank, Andrea.
Also eins muss man hier mal ganz eindeutig und definitiv festhalten.
Ja, auf unsere Hörer kann man doch echt stolz sein.
Ja, ich liebe jeden Einzelnen. Und schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich. So, und diese Woche verschenken wir natürlich auch wieder was. Und zwar, ja, was ganz Besonderes. Etwas, was man sich nicht kaufen kann. Sonic the Hedgehog, das ist jetzt nicht so sensationell, startet diese Woche als Streaming on Demand. Aber jetzt kommt der gute Teil. Ich habe hier noch Poster. Sonic the Hedgehog, sehr farbenfroh und bunt, schmückt jedes Kinderzimmer.
Oh, erwachsene Zimmer doch auch. Komm, für die Fans.
Ja, wenn man sich sein inneres Kind bewahrt hat. Und das Beste daran ist, sie sind signiert. Unter anderem von Jim Carrey, der den Schurken spielt in Sonic the Hedgehog. Und Julian Bam hat auch unterschrieben, wahrscheinlich eher eine Sensation für die Jüngeren. Das ist ja so ein YouTube-Star. Und Regisseur Jeff Fowler hat auch unterschrieben. Und diese Poster wollen wir dringend loswerden. Und ihr wisst ja, wie es geht. Loggt euch einfach ein unter radiohamburg.de. Und dann, wenn ihr Glück habt, dann melden wir uns bei euch.
Ja, wir drücken die Daumen, dass es klappt. Nächste Woche haben wir zu Gast unter anderem David Cross für seinen neuen Netflix-Film Betonrausch.
Ja, und es geht weiter mit unserer Aktion Weggeschmachtet Extrem, Mission Ragnar. Mal sehen, wie weit wir bis kommende Woche kommen. Vielleicht haben wir ja auch schon...
Ach, das soll doch ein bisschen dauern.
Vielleicht haben wir Travis ja auch schon am Telefon.
Na, das wär echt ein Hammer. Ja. Mal gucken.
Bis dahin wünschen wir euch schöne Osterfeiertage. Macht das Beste draus unter diesen Umständen. Haltet durch. Bemalt Ostereier?
Ja, schmückt eure Wohnung. Viele Blumen.
Macht es euch so schön wie möglich.
Ja, und in der schönen Wohnung kann man doch dann wunderbar Serien gucken.
Ja, genau. Macht euch was Leckeres zu essen oder macht es wie Tim Gaffron. Macht euch eine gute Flasche Wein auf. Wir denken an euch. Alles Liebe. Passt auf euch auf.
Und bleibt gesund.
Und nicht vergessen, schreibt uns bitte sehr gerne an unsere neue E-Mail-Adresse weggesuchtet@hotmail.com oder ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben. Da findet ihr mich unter christian.aust und einen Facebook-Account habe ich auch. Den muss ich allerdings mal dringend aufräumen. Wir freuen uns über alle Zuschriften und nehmen auch gerne Voicemails. Ich freue mich auf euch.